Felix Streng. Doppelweltmeister ist er, und zwar bei der Para-WM dieses Jahr, Leichtathletik in Neu-Delhi, hat er große Erfolge gefeiert. Über 100 und 200 Meter hat er sich Gold geholt bei der Weltmeisterschaft. Und Felix Streng kommt hier eigentlich aus dem Radio 1-Land, kann man schon so sagen. In Herbertsdorf im Landkreis Coburg ist er groß geworden und bist du groß geworden. Und Felix, an dieser Stelle erstmal Glückwunsch, Doppelweltmeister. Ich sag's ja gerne zu dir, das klingt auch wirklich toll. Was denkst du dir immer, wenn du das hörst?
Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, das ist schon ein richtiger Traum, der da in Erfüllung geht. Ich meine, so richtig damit gerechnet habe ich auch nicht. Es war immer das Ziel, auf jeden Fall die 100 zu gewinnen und da auch den Weltmeistertitel mir zu erlaufen, nachdem das ja schon geklappt hat, 2021 bei den Paralympics in Tokio, war das auf jeden Fall noch ein großer Titel nach Europameisterschaften, Paralympics und jetzt auch noch Weltmeister sozusagen. Das Triple der Goldmedaillen über 100 Meter und dann, ich meine, ein Doppel zu machen ist extrem schwer. Ich habe es schon einige Male probiert und habe es nie hinbekommen und jetzt, dass es geklappt hat, war wirklich überwältigend, macht uns als ganzes Team, alle Leute, die da mitgearbeitet haben, extrem stolz. Und ja, ich freue mich einfach, ist auf jeden Fall mit einer der ganz großen Highlights in meiner sportlichen Karriere.
Hast du mal durchgezählt, wie viele Medaillen hast du mittlerweile daheim?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und die kann ich, um ehrlich zu sein, auch nicht richtig beantworten. Das müssten mittlerweile, es waren drei in Rio, es waren zwei in Tokio, es war eine in Paris, also sechs Paralympische. Bei der WM war es auch, ich muss sagen, ich bekomme es gerade auch gar nicht zusammen. Ja.
Aber wir reden über die letzten zwei natürlich in Neu-Delhi geholt und Paralympische Spiele heißt, du hast ein Handicap. Vielleicht sagst du auch nochmal jetzt hier bei uns im Podcast, was es denn ist, Felix?
Ja, ich meine, so richtig als Handicap sehe ich es gar nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich am rechten Unterschenkel eine Prothese habe. Und genau, das auch schon von Geburt an, bin damit sozusagen auch aufgewachsen und für mich ist es auch das Normalste der Welt und ja, ich denke, das steht auch gar nicht im Vordergrund bei mir. Ich denke, das ist halt ein Teil meiner Gegebenheiten, auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Thema, die Technik am Körper zu haben, auch da zu sehen, was passiert da, wie entwickelt sich das, aber ja, das ist auf jeden Fall das, womit ich Sport mache, habe da auch so eine ganz klassische Sportprothese, die man kennt, die auch ganz speziell fürs Sprinten entwickelt worden ist und ja, ist auf jeden Fall ein Hightech-Teil, wir sagen oft, das ist die Formel 1 ist am menschlichen Körper, auch weil es einfach darum geht, die Technik mit dem Körper einfach so zu verbinden, dass es komplett nahtlos übergeht. Ja, und das ist die Herausforderung. Und ich sehe es eigentlich mehr so, dass es um das Thema Ability geht. Und ich fühle mich auch absolut nicht, dass ich ein Handicap habe. Es gibt nichts, was ich nicht machen kann. Und wenn es was ist, was mich herausfordert, dann ist es eigentlich eher was, was mich motiviert und was mich inspiriert, auch besser zu machen. Aber ich glaube, so geht es jedem von uns. Keiner ist perfekt und keiner kann alles und nur weil man vielleicht was nicht kann, muss man es nicht direkt aufs Handicap schieben, sondern es gibt einfach auch andere Gründe und manchmal braucht man Dinge, um die muss man ein bisschen länger üben und muss sich da ein bisschen reinfuchsen. Aber ich finde es einfach oft ein bisschen zu einfach zu sagen, das liegt jetzt daran, weil ich eine Prothese trage.
Das Thema Inklusion in dem Zusammenhang wollen wir es zumindest mal kurz ansprechen. Nervt dich das manchmal, dass das überhaupt noch ein Thema ist bei vielen in Deutschland?
Ja, absolut. Ich meine, für mich ist das Thema eigentlich so, dass ich so wie ich hier im Coburger Land oder in Coburg oder auch bei meiner Familie erzogen oder aufgewachsen bin, war das eigentlich nie ein Thema, wo wir groß drüber gesprochen haben. Auch als Kind, ich habe halt meine Prothese angezogen und meine Schwester ihre Schuhe und das war nie was, wo ich auch von meinem Umfeld, von meinen Eltern, von meinen Freunden, von meiner Schwester irgendwie gesagt bekommen habe, du kannst es jetzt nicht, weil du eine Prothese hast. Ich glaube, das ist so eine absolut falsche Herangehensweise und ich denke, wenn man da einfach mit offen umgeht und wenn man, sage ich jetzt mal auch, die Person, die vielleicht ein Handicap hat, die Zeit gibt und das auch selber herausfinden kann, ist das der falsche Ansatz. Und ich meine, wie ich auch eben schon gesagt habe, ich bin nicht der Meinung, dass hier irgendeiner perfekt ist und jeder kann Dinge gut, jeder muss an gewissen Dingen arbeiten und genauso ist es halt auch mit jemandem, der vielleicht ein körperliches Handicap hat. Also ich glaube nicht, dass dass das Thema Inklusion muss gelebt werden. Also das kann man, da kann man so viel sprechen, wie man will. Ich glaube, es muss im Umgang schon so sein, dass vielleicht auch Kinder lernen, einfach damit umzugehen, wie dass es andere Kinder gibt, die vielleicht im Rollstuhl sitzen oder die eine Prothese tragen, aber dass sie genauso Kinder sind und genau so normal behandelt werden wollen und dass es auch gerade nicht darum geht, dass man die groß anders behandelt, weil ich glaube, diesen Unterschied zu machen, der lässt dann auch die großen Probleme entstehen.
Dein Lebensmittelpunkt ist mittlerweile nicht mehr hier in Herbertsdorf im Landkreis Coburg, sondern du bist in London und bist da auch in einer besonderen Trainingsgruppe. Sprinter, also ganz normale Sprinter und eben du bist mit dabei, also da wird das Thema Inklusion ja schon völlig gelebt, also du bist da ganz normaler Bestandteil dieser Gruppe, aber ich glaube, dass du von Deutschland nach England, nach London in eine Trainingsgruppe gegangen bist, das ist ein Weg, den sind so viele vor dir noch nicht gegangen, oder Felix?
Nee, ist glaube ich eher ein ungewöhnlicher Weg, den ich da gegangen bin und ich glaube, im deutschen Sport machten das auch nicht viele. Ich meine, im Fußball ist man es natürlich gewohnt, dass auch gewisse Spieler in anderen Ligen spielen, aber in den anderen Sportarten, glaube ich, gibt es das relativ selten. Für mich war das auf jeden Fall ein Weg, den ich gehen wollte, einfach aus verschiedenen Gründen. Ich finde es total interessant, zum einen, wie die Engländer das Training strukturieren. Auch da würde ich sagen, sind sie sehr dem amerikanischen System, was ja mit dem Highschool- und College-System sehr wissenschaftlich fundiert aufgebaut ist und hat mich auch einfach da so inspiriert, wie die Engländer auch mit ihrem Thema diese Offenheit, diese multikulturelle Offenheit einfach auch haben und bin da auch als paralympischer Sportler eigentlich von Anfang an so aufgenommen worden ist, dass es darum geht, dass wir gemeinsam daran arbeiten wollen, der Schnellste zu sein und dass es nicht die Prothese ist, die da im Vordergrund steht, sondern dass es da um den Athleten, um den Menschen Felix geht. Und das war was, was mir total gut gefallen hat. Und auch natürlich die Herausforderung ist, sich an einem neuen Ort wieder zurechtzufinden, eine neue Kultur kennenlernen, neue Inspiration zu bekommen. Auch die Sprache ist was ich sehr cool fand, irgendwie da mein Englisch einfach zu perfektionieren. Und diese ganzen Dinge war einfach so, dass England da das perfekte Setup ist. Ich habe mir da auch verschiedene Trainingsgruppen angeschaut und am Ende war auch das Londoner Setup einfach das, was mich am meisten herausgefordert hat, wo ich gesagt habe, so guck mal, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen, muss ich mich auch fordern und muss auch aus der Komfortzone raus und kann da nicht immer in einem System sein, wo, ich meine, wir alle, jeder liebt es einfach, das auch schon zu können, was man macht und da auch schon gut drin zu sein und ich glaube, in London war es auch einfach so, okay, die Art und Weise, wie das System da funktioniert, wie das Team mich fordert, das ist eine Challenge. Und das war was, wo ich gesagt habe, okay, um wirklich den nächsten Schritt zu gehen, muss ich auch wieder eine unkomfortable Situation und da das Beste aus mir rausholen.
Felix, eine ganz andere Frage. Wie viel Verzicht steckt denn in so einer Trainingsgruppe oder wie viel Verzicht steckt auch in so einer Karriere, die du sie führst? Also klar, ausgerichtet am sportlichen Erfolg. 100 Meter ist die Königsdisziplin, der Sprint 200 Meter auch. Also wie viel Verzicht steckt in deinem Leben?
Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ein Verzicht ist. Ich würde eher sagen eigentlich, dass es ein Lifestyle ist. Also ich finde auch ein Verzicht ist irgendwie sowas, das hat so ein bisschen negativen Touch. Und für mich ist es eigentlich so, dass das Sprinten alles ist. Also alles in meinem Tag ist auch darauf ausgelegt und es ist einfach auch ein extrem harter Sport, wenn man sich anschaut, das paralympische Finale habe ich damals mit, ich glaube, 300stel gewonnen, jetzt die WM mit 200stel, also die Rennen sind einfach extrem knapp und der Raum für Fehler ist extrem gering und auch, was natürlich auch die 100 Meter auch zur Königsdisziplin gemacht hat, ist, dass es einfach nur diesen einen Startschuss gibt. Es gibt diesen Moment und da musst du dich einfach drauf vorbereiten. Und ich vergleiche das oft so, Es gibt so drei verschiedene Arten von Athleten. Der eine, der ist super arrogant und der geht in den Wettkampf rein und denkt so, ey, ich habe das gewonnen. Bin jetzt der Erste, der da, genau, nee. Und dann gibt's halt den Athleten, der vielleicht sich schon ja so überzeugt ist, dass er denkt, okay, ich bin jetzt hier der da das Rennen macht, und dann gibt es einfach den Athleten, der ist im Moment. Und das macht halt die 100 Meter so besonders. Und ich glaube, um diesen Moment vorzubereiten, da muss man schon auch einiges an Disziplin mitbringen und auch einige Male Nein sagen, was auch oft nicht einfach ist. Und sich auch, sage ich mal, Routinen aufbauen, die einen halt dazu helfen, dann am Ende auch in dem Moment, wo es wirklich darauf ankommt, alles abzurufen und auch mit sich selber so im Reinen zu sein, dass man sagt, okay, ich habe jetzt alles getan, um jetzt hier meine absolute beste Leistung zu bringen, und ich rocke jetzt das Ding, und ich habe ein gesundes Maß an Selbstvertrauen und gehe einfach in den Wettkampf, in den Moment rein und gebe jetzt einfach mein Bestes.
Du trinkst keinen Schluck Alkohol, du trainierst sehr hart, weil du auch sagst, du hast ja gerade schon gesprochen, das ist für dich auch eine Challenge, und das sind viele, wie nennt man es drin, tagtägliche Abläufe, die eigentlich auch immer wieder so ein bisschen gleich sind. Beschreib dir mal so einen Trainingstag. Wann geht der los für dich morgens, und wie viel hat er mit Sport zu tun dann am Tag?
Ja, ich meine, mal Nein zu sagen, jetzt gerade auch wenn ich im Franken bin, zu einem lecker fränkischen Bier, fällt mir natürlich auch schwer. Da trinke ich auch mal gerne einen Schluck, aber wenn wir im Training sind, dann bin ich natürlich auch so, dass mir das Thema da nicht viel bringt, und dann habe ich jetzt auch die ganze Saison eigentlich da auch kein Stück Alkohol getrunken. Also das ist halt auch einfach Teil des Lifestyles, wo ich dann auch sage, ja, das ist Sprinten ist in dem Falle Lifestyle. Aber ja, mein Alltag ist immer die Frage, wo fängt's an?
Beim Schlaf. Wie lange schläfst du so tagtäglich? Das würde mich schon mal interessieren.
Ja, also ich meine, das Schlaf ist auch ein extrem wichtiges Thema. Da arbeite ich auch immer noch dran, muss ich sagen. Ich versuche, meine 8 Stunden zu schlafen, bin aber oft auch jemand, der nach 6,5, 7 Stunden dann schon aufwacht. Aber ja, das sind auch Themen, wo man mit seinen Routinen, wo man wirklich eine Abendroutine hat, wo man eine Einschlafroutine hat, dass man immer an den Tagen zur gleichen Zeit ins Bett geht und zur gleichen Zeit aufwacht, auch am Wochenende, dass der Körper und der Biorhythmus sich einfach dementsprechend anpasst. Ja, das sind Themen, aber ich meine, das beginnt dann wirklich schon mit einer relativ durchstrukturierten Morgenroutine. Ich stehe meistens so um 6.30 Uhr auf und dann fange ich auch an mit, ich habe meine Morgenatemübung, wo es darum dann auch schon geht, ja auch hier um jetzt zu sein, wirklich präsent zu sein, und dann ein sehr strukturiertes Frühstück, und dann bin ich meistens auch schon 45 Minuten vorm Training da. Trinke immer auf dem Weg zum Training mein Kaffee, das ist auch eine ganz wichtige Routine, höre dann einen Podcast oder ja auch mal gute Musik oder auch ein Telefonat, wenn was ansteht. Und dann bin ich meistens, wie gesagt, 45 Minuten vorm Training da und fange schon mit meiner eigenen Vorbereitung an. Gibt da so Routinen, die ich mir auch jedes Jahr neu aufbaue. Ich nenne das so eine Reha-Routine. Das heißt jetzt nicht, dass man da unbedingt verletzt sein muss, aber es ist natürlich präventiv. Und da geht es dann auch darum, dass ich mir Zeit für mich nehme, Zeit darum, was sind gerade Baustellen, was wir auch mit einem medizinischen Team arbeiten, mit meinem Physio, mit meinem Osteopathen, wo wir gucken, was sind gerade Themen, wo ich dran arbeite. Und dann beginnt das Training. Und das Training dauert dann eigentlich, wir starten meistens um 9 und sind dann, ja, gibt natürlich unterschiedliche Einheiten. Am frühesten sind wir gegen 14.30 Uhr fertig, spätestens um 17 Uhr, und dann geht es eigentlich nochmal direkt auf die Bank, haben wir auch nochmal Physio, gibt auch eine kleine Nachbereitungssession, und dann geht es nach Hause und wird gegessen, und dann stehen natürlich ganz viele Sachen an im regenerativen Bereich, ob das ist von einer Hyperbaric Chamber, was eine Sauerstoffkammer ist, über Sauna, über Eisbäder, über zusätzliche Physio- und Osteopathentermine, und so so dreht sich dann wirklich der ganze Tag um das Training und um die 10 Sekunden, die man dann am Ende des Jahres bei so einem Highlight in Indien einfach abrufen will.
Wie viele Wochen trainierst du oder gibt es mal so ein paar Wochen, wo du auch mal so ein bisschen die Beine mal hochlegen kannst?
Ja, das ist auch das Setup in England, wie ich gesagt habe, ist sehr professionell und es wird da auch wirklich viel von uns als Athleten auch abverlangt, denn wir spielen da eine wichtige Rolle. Und unser Trainer ist, was das Thema Consistency angeht, extrem streng mit uns. Also jetzt zum Beispiel war ich 51 Wochen im Training oder 51,5 Wochen nach dem 200-Meter-Lauf. Und tatsächlich haben wir, ich glaube, 3 Tage über Weihnachten, wo wir nicht ganz so trainiert haben, wie wir es uns vorgestellt haben, weil einfach da jetzt, sage ich mal, auch die Bedingungen in Herbertsdorf ein bisschen komplizierter sind, wobei ich da auch meine Waldläufe gemacht habe und auch im Training geblieben bin. Aber das waren eigentlich die einzigen 3 Tage, wo ich so ein bisschen frei hatte. Sonst drumherum sind wir eigentlich das ganze Jahr im Training gewesen. Das heißt jetzt nicht, dass da kein freier Tag dabei ist. Das ist natürlich auch wichtig in der Trainingsgestaltung, auch wichtig in der Wochenplanung, dass Ruhetage da sind. Aber es war ja da kein freier Tag dabei. Und ich meine, der freie Tag, der hat dann auch meistens die Aufgabe, um Ruhe ins System reinzubringen, sodass man dann auch am nächsten Tag wieder voll trainieren kann. Also das ist nicht so, dass der Tag dann frei ist, sondern es geht eigentlich dann darum, okay, du nimmst jetzt den Tag, um auch dich auszuruhen, um dich zu regenerieren.
Ja. Ich finde schon krass, wenn man es mal runterbricht, 52 Wochen, 24 Stunden am Tag, dreht sich es eigentlich nur um 10 Sekunden im Wettkampf. Das ist schon krass, wenn man es so nochmal so hört, oder?
Ja, das ist intensiv. Aber das ist auch Sprinten und deswegen sage ich auch, dass es eigentlich fast mehr ein Lifestyle ist, auf den man sich einlässt. Und mir macht es auch Spaß. Also ich finde, das ist eine super Herausforderung, sowohl körperlich als auch mental. Und da sieht man auch einfach, wie groß der mentale Anteil ist an so einem Wettkampf wie jetzt den 100 Metern. Und das ist dann nicht nur um die physische Vorbereitung ist, wobei das natürlich auch die absolute Grundlage ist, dass man da in seiner besten Shape ist. Aber ja, das ist verrückt und ich glaube, das ist einfach das, was man nicht sieht. Und wie du auch schon gesagt hast, das macht halt auch die 100 Meter zur Königsdisziplin. Das ist einfach diese enorme Vorbereitung in 10 Sekunden und das ist einfach der Kitzel daran.
Wahnsinn. Große Ziele natürlich für dich. Im kommenden Jahr geht es weiter mit der Europameisterschaft und dann spielt natürlich das Thema Olympia in Los Angeles im Jahr 2028 eine ganz, ganz große Rolle, ne?
Ja, genau. Das sind jetzt genau noch die nächsten Jahre sind ein gutes Programm. Ich bin jetzt auch eigentlich vom Mindset mehr, dass ich alles Step by Step mache. Auch wenn, ja, das war unter anderem was mir halt auch Paris gezeigt hat. Dass es wichtig ist, wirklich auch Spaß an der Sache zu haben, auch im Moment zu sein und das auch einfach zu genießen und nicht jetzt schon zu viel vorauszudenken. Aber das große Ziel ist auf jeden Fall LA. Also das steht uns, es ist auch im Hinterkopf. Allerdings ist es jetzt auch erstmal so, dass es nächstes Jahr in Europameisterschaft geht und dass wir da wieder die beste Leistung abrufen wollen und so geht es halt Step by Step jetzt die Jahre weiter.
Du hast gerade die Olympischen Spiele angesprochen in Paris, bitter, 200 Meter Finale, du warst mit dabei, hast eigentlich Silber geholt, also zumindest warst du auf dem 2. Platz und dann wurdest du disqualifiziert. Ich glaube, das kann man schon sagen, war ein ganz bitterer Moment in deiner Karriere.
Ja, definitiv. Ist auf jeden Fall einer der herausforderndsten Momente und auch einer der, ja, vielleicht bittersten und traurigsten Momente, aber ich bin da über den 200 Metern aus der Kurve gekommen und auf die Innenseite der Linie getreten, was dann sozusagen auch wirklich nur vielleicht so eine kleine Fingersbreite dick war, aber die Kameras, die auch von oben sozusagen unsere Rennen filmen, die haben das analysiert und auch direkt erkannt und dann war das auch, ja, ein ganz komischer Moment, weil im ersten Moment war an der Anzeige Silber und ich habe es natürlich auch gesehen, weil ich als Zweiter über die Linie gekommen bin. Und dann im Nachhinein schon mit der deutschen Fahne da unten gestanden und schon gefeiert und dann disqualifiziert zu werden, war ein extrem komisches Gefühl, gerade auch bei so einem voll ausverkauften 80.000 Stadion in Paris. Mhm. Stimmung gigantisch. 200 und 100 Meter war einer der absoluten Highlights. Und dann stehst du auf einmal da und vor 2 Sekunden warst du noch mit der Fahne da unten gestanden und hast gefeiert und jetzt auf einmal heißt es, nee, das ist jetzt disqualifiziert. Hatte ich auf jeden Fall ein bisschen dran zu knappern, aber auch da muss ich sagen, ist irgendwie ein besonderer Moment auch von mir zu sagen zu können, dass ich zum einen auf dem Hoch im Sport war. Ich habe Rennen gewonnen, habe Goldmedaillen gewonnen und auf der anderen Seite war ich auch wirklich in einem Finale und wurde disqualifiziert. Macht was mit einem. Man lernt viel über sich selber und ich glaube, das ist was, was ich aus der Situation mitnehmen kann.
Höhen und Tiefen gehören im Sport einfach mit dazu. Kommen wir mal zu dem absoluten Höhepunkt. Ich glaube schon, dass man sagen kann, zuletzt die Weltmeisterschaft in Neu-Delhi, das Finale über 100 Meter, du hast jetzt mehrfach schon betont, wie wichtig und das ist die Königsdisziplin. Was ging dir durch den Kopf oder wie viel Glücksgefühle übermannen einen da, wenn man weiß in dem Moment, ey, ich hab's gemacht, ich bin Weltmeister?
Ist auf jeden Fall ein ganz, ganz besonderer Moment. Ich sage immer, die 100 Meter an sich ist einer der rohsten Momente, die man so mit sich selber hat. Ich glaube einfach, zum einen, weil, wie wir auch schon eben besprochen haben, die Vorbereitung, die ist so intensiv, man packt da so viel Energie rein und so viel Zeit und dann kommt es natürlich zu dem einen Moment, wo man weiß, jetzt ist man auf dem Aufwärmplatz und jetzt muss man gleich alles rausholen, was in einem steckt. Und in dem Moment funktioniert es einfach nicht mehr, dass man sich irgendwelche Sachen einredet oder man sich irgendwas vorgaukeln kann, sondern man weiß eigentlich selber, wie viel Arbeit hat man reingesteckt, wie gut war man vorbereitet und was hat man jetzt am Ende auch aus sich rauszuholen. Und ich glaube, also in dem Moment erstmal geht mir noch nicht so viel durch den Kopf, dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt hier rein und beschäftige mich schon, was passiert, wenn der Ausgang des Rennens gleich so ist, dass ich jetzt das Ding gewinne. Und von daher versuche ich mich halt auch noch wirklich in dem Moment zu halten. Und dann, wenn du über die Linie kommst und merkst, du hast jetzt gewonnen, dann ist so ein Durcheinander an Gefühlen, wo wirklich ist, wow, das hat jetzt geklappt. Zum einen einfach überschüttet dich das mit Endorphin und du freust dich und du bist super happy, aber es kommt dann auch so ein Moment, boah, es ist jetzt, das fällt so ein ganzes Stück Last von dir und du weißt auch, wie viel, ja, es ist einfach so ein kompletter Cocktail an Gefühlen, wo dir wirklich auch nochmal alles so durch den Kopf schießt. Aber in dem Moment, ich glaube, wenn man sich das Video auch nochmal anguckt, ich laufe dann zurück über die Bahn und dann kommt auch wirklich nochmal so alles zusammen und dann lasse ich nochmal so einen richtigen Schrei los, wo ich mich richtig freue. Und ich habe auch von einigen Kumpels und Freunden dann gehört, da hat man wirklich gesehen, wie viel dir das bedeutet und wie viel du da reingesteckt hast. Wenn man sich da deinen Gesichtsausdruck anguckt und das war auch was, wo ich gesagt habe, wow, das finde ich jetzt, ist auch ein schönes Kompliment zu hören, dass man einfach in dem Moment auch sieht, okay, in dem Moment freut sich wirklich jemand ehrlich über das, was er hier gerade gemacht hat, was er geleistet hat und dass ich da einfach das Ding gewonnen habe. Aber es ist ein super Gefühl, auch im Nachhinein, wenn man dann vielleicht auch Tage später noch realisiert, was man da gerade auf der Bahn hingelegt hat.
Der Lohn dafür sind 2 Goldmedaillen für 100 Meter und auch 200 Meter das Finale. Wie wichtig sind dir die Medaillen und hast du die mal jede Nacht unterm Kopfkissen oder wo sind die aufbewahrt, Felix?
Ja, ich meine, um die Medaillen geht es mir jetzt am Ende, also um das Stück Metall, um die physische Metalle geht es mir am Ende, glaube ich, nicht so. Ich habe die meine ganzen Medaillen zu Hause in der Kiste liegen, packe die immer in Socken ein, dass die nicht zerkratzen, sind oft nicht mehr in den Kisten, weil die Schachteln relativ hoch sind und ja, wenn man sie dann mal irgendwo mitnehmen soll, wenn man auf einer Veranstaltung ist oder irgendwo eingeladen ist und dann ist das natürlich auch ein Highlight. Gerade die paralympischen Medaillen, die sind einfach auch sehr, sehr schön designt und auch oft wirklich ein ganzes Stück schwer. Die sind, ich glaube, 500 Gramm wiegen die. Also es ist auch beeindruckend, so eine Medaille für viele Leute in der Hand zu halten. Ich habe mir den nicht umgehängt und habe mich dann ins Bett gelegt. Es geht eigentlich mehr um den Prozess. Ich bin da so, ey, wir haben das jetzt gemacht und es ist einfach geil. Und guck mal, es ist auch eine Teamleistung und ich bin da jetzt nicht so an den Medaillen an sich begeistert, sondern es geht wirklich mehr, das einfach gemacht zu haben und eine gute Geschichte dahinter zu erzählen zu können.
Oh, das ehrt dich, Felix. Also da sieht man einfach mal, dass du sehr bodenständig bist. Und bodenständig, da sind wir beim Stichwort Heimat. Heimat ist für dich ein Stück weit Herbertsdorf im Landkreis Coburg. Da bist du im Moment auch untergebracht bei deinen Eltern. Was bedeutet es für dich, wenn du hier in die Heimat wieder kommst? Oder definierst du das auch tatsächlich noch als Heimat?
Ja, doch. Ich meine, was ist Heimat? Das ist eine ganz spannende Frage. Aber nee, ich meine, ein Teil Heimat hier. Ich habe so viel Zeit hier verbracht. Meine Eltern wohnen noch in Herbertsdorf oder wohnen in Herbertsdorf und habe da ja auch einen großen und wichtigen Teil meiner Kindheit und Jugend verbracht. Ich mag einfach den Kontrast. Ich mag die Ruhe da. Verbringe auch einfach gerne Zeit mit meiner Family, auch wenn es immer wenig ist und wie wir auch schon gesprochen haben im Training, man da einfach in einem ganz schönen eingespannten Zeitkalender oder auch ja Saison dann auch am Ende ist. Aber ja, ich mag das einfach. Ich finde diese Kontraste gut, die Ruhe gut. Und wie wir auch, ja, ich bin dann gerne auch, mache meine Läufe im Wald und genieße auch einfach den Kontrast zu so einer busy Stadt wie London.
Ja, der Kontrast ist definitiv vorhanden zwischen London und Herbertsdorf. Ich war schon in beiden Orten und kann das nachvollziehen. Also Herbertsdorf ist ein bisschen ruhiger und gleich am Wald gelegen, man muss es ja ein wenig beschreiben. Und gibt es sowas, auf was du dich freust? Also irgendein Schmankerl von deiner Mama vielleicht, wo du sagst, oh, da kann ich überhaupt nicht widerstehen, auch wenn es vielleicht nicht so in den Trainingsplan passt?
Ja, auf jeden Fall. Die Pfannkuchen, die Mama macht, die sind hervorragend. Das ist wirklich was, da freue ich mich extrem drauf, wenn es die gibt. Und ja, das ist mein Highlight.
Felix, eine weitere Frage. Du hast jetzt schon viele Medaillen geholt. Wir können es jetzt gar nicht mehr so verifizieren, wie viel sie im Moment sind. Aber wie lang denkst du, wird deine aktive Sprinterkarriere noch dauern? Da will ich schon auch nochmal mit dir drüber reden jetzt am Schluss bei diesem Interview.
Auch das ist eine Frage, die kann ich und will ich jetzt auch noch gar nicht so ganz konkret beantworten. Ich denke, das nächste Ziel ist auf jeden Fall LA. Ich bin, wie man jetzt gerade auch sieht, noch absolut in meiner Prime und bringe die Leistung noch. Ich glaube, mir macht es auch einfach noch extrem Spaß und ich denke, solange diese zwei Dinge noch da sind, das Feuer in mir brennt und auch ich nicht von den ganzen Jungen da in Grund und Boden gelaufen werde, will ich das auf jeden Fall noch weitermachen. Aber mir ist auch bewusst, dass es irgendwann ein Ende gibt und dass das auch vorbereitet werden muss, dass es eine Zeit nach dem Leistungssport gibt, eine Karriere nach dem Leistungssport und das ist auf jeden Fall was, das beschäftigt mich mittlerweile anders, als es mich früher beschäftigt hat und ist was, wo ich jetzt auch gesagt habe, okay, da will ich mir mehr Gedanken zu machen, da will ich Ideen sammeln, da möchte ich mich mit auseinandersetzen. Aber jetzt sozusagen, ich habe jetzt ein Schlussdatum, das ist nicht der Fall. Ich möchte auf jeden Fall auch dann aufhören, wenn ich noch konkurrenzfähig bin und nicht dann sozusagen in Grund und Boden gelaufen werde. Das ist auf jeden Fall was mir schon wichtig ist, die Zeit auch, die Zeit des Leistungssports, in gute Erinnerung zu behalten.
Die Zeit des Leistungssports, die viel mit Zahlen zusammenhängt, dein 100 Meter Goldlauf in diesem Sommer, 10,73, deine persönliche Bestleistung 10,60. Jetzt kommt eine kleine provokante Frage, geht da noch was? Also hast du da auch noch ein klares Ziel vor dir?
Ja, da geht auf jeden Fall noch was. Ich glaube, das habe ich jetzt auch dieses Jahr gezeigt. Wie du schon gesagt hast, 100 Meter, ein Zahlensport. Wir analysieren das auch immer sehr genau, machen uns verschiedene Durchschnitte. Wir nennen das dann oft Top 10 Averages und schauen uns, rechnen Sachen aus, rechnen Durchschnitte aus und gucken einfach, wo ist da eine Verbesserung. Ist natürlich oft schwer, 100-Meter-Rennen zu vergleichen, gerade wenn es jetzt auch darum geht, in großen Stadien zu laufen, in Finals zu laufen. Wenn man sich das anguckt, dann erkennt man auch, dass man meistens in so einem Rennen einfach eine Season's Average läuft, also eine Saisondurchschnittszeit, was auch gar nicht so einfach ist. Ich meine, die Stadien haben relativ wenig Wind, was bei 100 Meter auch limitiert ist. Das heißt, wir können nicht mehr als 2 Meter Rückenwind laufen. Aber ja, die Bedingungen über 100 Meter spielen eine große Rolle. Und was wir auf jeden Fall dieses Jahr gemacht haben und gezeigt haben, auch mit der ganzen Saison. Ich war die ganze Saison ungeschlagen und habe ja eine extrem gute Konstanz gehabt. Und meine Zeiten waren auch sehr, sehr tief. Und wenn wir uns den Top 10 Average anschauen, dann sehen wir auf jeden Fall, dass da jetzt kein Ausreißer dabei war und dass da noch Luft nach oben ist. Und wenn wir uns das erstmal, ohne dass ich jetzt von mir eigentlich überzeugt bin und dass ich der Meinung bin, dass ich noch schneller laufen kann, sehen wir auch, dass da noch ordentlich Potenzial da ist und dass ich, wenn wir mal einen guten Ausreißer haben, dass es dann auch unter den 10,6 gehen kann. Natürlich müssen da, wie gesagt, schon die Bedingungen passen. Man muss auch in der Tagesform sein, aber ja, ich arbeite daran und das wäre auf jeden Fall noch ein Ziel der nächsten Jahre.
Du bist jetzt ein Einzelsportler, also weil du stehst da im Wettkampf selber allein auf der Bahn und du musst das mit dir selber ausmachen. Wärst du denn gerne manchmal auch Mannschaftssportler geworden in irgendeiner Art und Weise oder ist es einfach so, du sagst, nee, es ist mein Way und hinter mir steht ja auch ein Team, also von daher ist es ja klar, logischerweise auch der Teamgedanke natürlich bei dir, hat man auch schon rausgehört, ist auch vorhanden, aber wärst du manchmal gern so ein Mannschaftssportler geworden?
Das ist auch eine spannende Frage. Also ich meine, als Einzelsportler trägst du extrem viel Verantwortung für dich, für deine Leistung, für dem, wie du dich verhältst. Und ich sage auch oft, dass man, dass eine Top-Leistung eigentlich nicht in den 4 Stunden im Training entsteht, sondern dass es dann entsteht, wie du deine anderen 20 Stunden im Tag, wie da deine Entscheidungen, wie da deine Routinen ausfallen, wie diszipliniert du da bist. Ich glaube, das sind im Teamsport oft andere Sachen und ich denke einfach auch, dass man nicht so oft auf sich ganz alleine gestellt ist. Es ist was, das macht Spaß, du hast deine Teamkollegen, du hast deinen Support. Es ist vielleicht auch oft ein bisschen eine entspanntere und lockere und lustige Atmosphäre. Das wäre auf jeden Fall was. Da würde ich nicht Nein zu sagen. Ja, ich glaube, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Aber am Ende des Tages, wie du auch schon rausgehört hast, wir arbeiten als Team, wir sind ein Team. Klar. Und am Ende bin ich auf mich alleine gestellt, um mein 100 Meter alleine zu rennen. Da kann mir dann auch kein Coach, kein Physio, keiner mehr wirklich dabei helfen. Das ist dann meine Aufgabe. Aber umso wichtiger ist es mir auch, dass diese Rollenverteilung dann halt auch klar kommuniziert ist, dass mir dann in dem Moment auch das Vertrauen geschenkt wird und mein Team weiß, okay, wir lassen jetzt den Felix jetzt auf dem Aufwärmplatz, sind wir noch zusammen und da hat dann auch sozusagen noch der Trainer seine gewissen Aufgaben und ist auch derjenige, der da noch intervenieren kann und auch gewisse Entscheidungen fällen kann. Aber es muss auch einfach klar sein, sobald es dann raus ins Stadion geht und es auf die Bahn geht, ist das mein Job. Mhm. Und ich will dann auch von meinem Team das sozusagen vermittelt bekommen und auch das spüren, dass sie mir in dem Moment vertrauen, dass es meine Aufgabe ist, jetzt meine Leistung abzurufen. Und da muss ich auch einfach so kritisch zu mir selber sein und diese Verantwortung tragen, dass ich auch in dem Moment einfach meine Leistung abrufen kann.
Ich würde gerne nochmal jetzt zum Schluss auf den Privatmenschen so ein bisschen kommen, Felix. Wenn du mal so daheim bist in deinen eigenen 4 Wänden und wenn du mal so ein bisschen beim Runterfahren bist, du hast viel gesagt, es ist viele Routinen bei dir sind mit dabei, aber was machst du denn mal, wenn du dir was Gutes machen willst? Also Serie schauen, eine bestimmte Art von Serie, du hast schon gesagt, Podcast, klar, lesen, was ist es, was du noch so ein bisschen nebenbei machst?
ja, also ich habe mich jetzt die letzte Zeit auch noch mit einem Videoprojekt zum Beispiel stark beschäftigt, was auch am Ende des Jahres rauskommt. Das wird, glaube ich, was noch sehr viel Zeit im Privaten eingenommen hat. Ja, sonst ist es einfach, dass ich dann auch Zeit wirklich mit Freunden verbringe, dass ich versuche, auch da einfach ein bisschen abzuschalten. Ich schaue gerne Dokus, bin auch in vielen Dingen dann interessiert. Hatte auch eine Zeit, da bin ich in verschiedene Galerien und Museen in London gegangen. Das fand ich einfach cool, wenn man da wohnt und die Möglichkeit hat, sich da auch in dem Bereich irgendwie sich die Sachen anzuschauen. Ja, aber auch das ist so, das ist wirklich alles dem Sport untergeordnet und da geht es dann auch darum, wenn Ruhe angesagt ist, dass ich mir dann auch die Ruhe nehme und ja, mich dann auch nicht mit tausend Sachen irgendwie ablenke. Ja.
Bist du denn Weihnachten im Lichtermeer London, wo es überall blinkt und blitzert, oder bist du da eher in den Ruhen des Waldes, Calmberger Forst, also in Herbertsdorf?
Nee, Weihnachten ist eigentlich immer ein Pflichttermin, hier in Herbertsdorf bei der Family zu sein. Ich muss sagen, wenn man in London lebt, dann versucht man auch diese Zeit zu vermeiden. Ich glaube, es ist eine sehr überfüllte Touri-Zeit, wo einfach, ja, der Londoner würde sagen, Carnage, ist einfach voll. Und nee, es ist auch einfach schön. Da kommen wir als Familie meistens zusammen und verbringen ein bisschen Zeit. Und ja.
Sehr schön. Felix, ich danke dir für dieses ganz ausführliche Interview und wir werden dich natürlich weiter begleiten. Wir drücken dir die Daumen bei all dem, was da passiert. Übrigens, die Wahl zum Parasportler des Jahres, die wird bekannt gegeben am 15. November. Das ist Samstagabend im aktuellen Sportstudio. Vielleicht die allerletzte Frage. Bedeutet dir auch so eine Wahl was? Du bist ja nominiert zum Parasportler des Jahres?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ist eine Anerkennung, auf die man auf jeden Fall stolz sein kann und ist auch was cool ist, wenn man das sozusagen auch gewinnen kann. Allerdings ist es jetzt nicht die Priorität. Also mir ist es am Ende des Tages schon wichtiger, große Rennen zu gewinnen, als Parasportler des Jahres zu werden.
Und genau, das macht dich so sympathisch. Felix, ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast und weiter toi toi toi, bleib verletzungsfrei und bei all deinen Zielen, wir drücken auf jeden Fall hier von Radio 1 und ich glaube, das gesamte Radio 1 Land dir die Daumen, dass da noch viele Medaillen dazukommen.
Vielen, vielen Dank. Auch ganz liebe Grüße an die Coburger Heimat und ja, auch an euch für den Support.